Die Passionszeit spitzt sich zu. Die Texte von Abraham und Isaak, im Vorgriff schon auf den grünen Donnerstag in Gethsemane, machen einem offen gestanden nicht viel Freude. Der Sonntag Judika ist vor Karfreitag sicherlich einer der unerfreulichsten Sonntage im sogenannten Kirchenjahr. Ich sagte schon häufiger, wir sind ja Freikirchler. Wer schreibt uns eigentlich vor, uns ans Kirchenjahr zu halten? Niemand. Aber deswegen ausblenden, was in der Bibel, vielleicht in unserem eigenen Leben, nicht gut ist, nicht schön ist, nicht erfreulich verläuft. Die Passionszeit ist ja nicht nur deshalb eine so dunkle Zeit, obwohl die Tage wieder länger werden und ach, der Weg hierher im Sonnenschein war schon schön. Die Passionszeit ist nicht nur deshalb innerlich so dunkel, weil wir an Jesu leiden und schließlich sterben erinnert werden, sondern weil wir ja ganz intuitiv und zwar völlig korrekt dadurch immer wieder auch den Transfer leisten und unser eigenes Leben und Leiden reflektieren. Und versuchen in Beziehung zu setzen zu diesem Jesus Christus, an den wir glauben, von dem wir uns alles erhoffen, Erlösung, Rettung, freilich, aber bitte doch auch ein bisschen Linderung und Bewahrung. Gehörst du zu denen, die in den letzten Tagen und Wochen vielleicht einen schweren Befund bekommen hast oder unsicher bist, wie du ihn deuten sollst? Gehörst du zu denen, die seit Jahren vielleicht eine Krankheit mit sich schleppen, die mal mehr aufploppt und dankbarerweise auch mal wieder abebbt? Gehörst du zu denen, die Trauernde begleiten, die frische Verlusterfahrungen gemacht haben oder noch davor stehen? Wenn ja, dann lass dir Gottes Wort gefallen, damit wir nicht einer Religion nachhängen, die uns nur einen entfernten, distanzierten Gott vorstellt, der wie ein Blinder von der Farbe redet, der aber leider Gottes auch von uns erwartet, dass wir solches durchleiden, durchleben und mit ihm auch durchstehen. Der Predigtext für heute steht im Hebräerbrief Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Ich lese ihn gleich. Der Hebräerbrief ist schon sprachlich gesehen das Anspruchsvollste, was wir im ganzen Neuen Testament finden. Unser Griechischlehrer damals am Seminar, der von Platon her kam, er war Unidozent und war nur ausgeliehen, weil unserer gerade krank war, der sagte zu uns Studenten, ach, die Bibel und ihr Griechisch, das ist so mäßig, das ist so wie ungefähr das Amerikanische im Vergleich zum traditionellen Englisch. Aber immerhin, es gibt da Abstufungen. Paulus ist allenfalls Bronze, Lukas ist Silber und der Hebräerbrief ist Gold. Warum? Wegen komplizierter Satzgefüge und weil darin ganz viele Kernwahrheiten unmittelbar aufeinander folgen und miteinander ganz eng verflochten sind. Und wir Studenten hatten Angst, dass er das zum Abschluss als Examenstext nehmen könnte. Und dieser Mann, weil er unseren Glauben kannte, von dem er nicht sehr viel hielt, brachte es nicht nur fertig, einen Text aus dem Hebräerbrief zu wählen, sondern um uns theologisch auch nochmal richtig zu hinterfragen, hat auch diesen Text genommen. Was aber gemein wirkte, stellte sich dann später, als seine Dienstzeit bei uns auslief, als Segen heraus, weil er selbst durch die Beschäftigung mit diesem Text zum Glauben gefunden hatte. Ich stelle diese schöne Geschichte vorweg, weil der Text selbst nicht schön ist. Ich lese zunächst, damit er möglichst allgemein verständlich ist, trotz der Komplexität nach der Übertragung Hoffnung für alle. Nachher aber werde ich ihn peu à peu, Schritt für Schritt, nach den vertrauten und doch auch dichter dran liegenden Sätzen Martin Luthers auslegen. Hebräer 5, 7 bis 9 also. Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Nachdem er zu Gottes Thron zurückgekehrt ist, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, nein, das bekommen wir im Nu nicht zusammen. Woran denken wir denn, wenn wir das hören? Bitten, flehen, lautes Schreien, Tränen. Da sehen wir vielleicht unseren Herrn am Gründonnerstag im nächtlichen Garten Gethsemane auf den Knien rutschen, kauern, zweifeln, zagen und hören sein angstvolles Rufen: Vater, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir sehen aber vielleicht auch Jesus und die Soldaten des Pilatus, wie sie ihn die Straße nach Golgatha hinaufpeitschen, die Striemen, die sie ihm beibringen, die Hiebe, die Schläge, die Dornenkrone. Und schließlich sehen wir das Kreuz, an das sie ihn schlagen, wie das Blut fließt und er langsam ausgeht wie ein Verbrecher. Und wir möchten es gar nicht sehen, möchten seine Stimme gar nicht hören. Zu grausam das alles, so schrecklich und brutal. Und er hatte doch keine Schuld. Und jetzt heißt es nur einen Satz weiter: und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Ja, wo denn? Wie denn? Hat man ihm denn nicht übel mitgespielt, ihm Leiden und Schmerzen zugefügt, ihn schändlich zugerichtet ohne Erbarmen? Wo hat Gott ihn denn bitteschön erhört? Warum ruft Jesus denn zum Schluss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott hier bei ihm war, dann hat der Sohn selbst es jedenfalls nicht gespürt. Noch einmal, wir kriegen das so schnell nicht zusammen. Nun beschreibt der Hebräerbrief nicht das Leiden und Sterben Jesu, sondern er interpretiert es im Nachhinein. Und zwar von seinem Wissen aus den Evangelium und all den alttestamentlichen Texten, die dahinter stehen, von denen Thomas uns den Gefallen getan hat, zwei, einmal von Abraham und einmal die Gethsemane-Geschichte, eben sehr anschaulich vorzulesen. Es bleibt trotzdem dabei, hier geht zunächst einmal ein Bruch durch diese Worte. Wir sehen nur Jesu Leid, hören seine Laute von Schmerz und Not, von Gott und seinem Beistand spüren wir nichts. Und ich will den Bruch, der durch diese Worte geht, jetzt auch nicht zukleistern. Nicht rasch zuschmieren mit irgendeinem klugen theologischen Gedanken, den man dann ganz schnell in Kommentaren zu Hebräer 5 auch finden kann. Zum Beispiel, als hätte Jesus diese Worte der Verlassenheit doch sagen müssen, weil sich ja die Schrift in ihm erfüllen musste. Als hätte er aber gar nicht wirklich gelitten, nicht so große Schmerzen gehabt. Ich kann das nicht sagen. Ich will das auch gar nicht so denken. Ich darf das auch nicht, denn daran hängt unser Glaube. Dieser hat die tiefste Verlorenheit und Gottverlassenheit dort am Kreuz erlebt und nicht ein Quäntchen Qual hat Gott ihm erspart. In diesen Stunden am Holz ist sein Vater für ihn weltenfern. Lassen wir das bitte stehen. Sonst hat die Situation beim Wartezimmer eines Arztes oder in der Intensivstation eines Krankenhauses oder auf der Palliativstation eines Altenpflegeheimes keine Anknüpfungspunkte zu unserem christlichen Glauben. Und wenn du darauf wartest, dass deine Befunde sich endlich erklären und hoffentlich zum Guten wenden, wie wolltest du Jesus das denn abnehmen, dass er mit dir fühlt und dass er dich erlöst hat, wenn Gott ihm auch nur eins davon nicht zugemutet hätte? Lassen wir es also stehen. Und auch, ich weiß, die letzte Bitte Jesu in Gethsemane, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, macht das Verständnis der Passion Jesu und unseres eigenen Lebens ja nicht wirklich leichter. Und dann lesen wir weiter. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Gehorsam. Was muss das für ein Wert sein, wenn es darum ging? Leiden, Schmerzen, Tränen, Not, äußerste Verlassenheit, nur um zu lernen, was Gehorsam ist? Eine bittere Lektion. Ich musste da genau an diese andere Geschichte denken, die auch zu denen gehört, die in einem anderen Jahrgang dann zum Gottesdienst Judika gepredigt wird, die Thomas uns eben von Abraham vorgelesen hat. Er hat ihn schon, den Isaak, auf dem Altar liegen, hat ihm vorher noch Hoffnung gemacht, Gott wird sich schon ein Opferlamm ausersehen und das Schächtmesser ist schon im Anschlag. Da kommt im letzten Moment, aber wirklich in der letzten tausendstel Sekunde diese Stimme dazwischen, die das Ganze noch einmal abwendet. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, und da, Thomas, hast du nicht wörtlich übersetzen können, weil die Bibel das so vorgab, ich tue es jetzt aber, denn nun weiß ich, dass du Gott gehorsam bist, steht da. Und dass du deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, um meinetwillen, um Gottes Willen. Ist das nicht wieder dasselbe? Nicht genauso hart und genauso grausam? Und wieder geht es um Gehorsam. Und wieder ist es so wichtig zu gehorchen. Wichtiger als der Schmerz des Vaters, als seine Not, den einzigen Sohn zu opfern, den er im hohen Alter noch gekriegt hat. Wichtiger als sein Leid, als sein Schmerz, als seine Tränen. Gehorsam sein gegenüber Gott. Wie viel scheint daran zu liegen, dass wir das lernen? Wenn es immer wieder vorkommt und nicht nur so eine biblische Panne ist, die halt auch mal vorkommt. Roter Faden durch das ganze Wort Gottes. Ihr Lieben, ich spürte bei der Predigtvorbereitung, wie eng verwandt dieser Gedanke des Gehorsams mit dem Glauben an sich ist. Und ich entdecke die gemeinsame Verwandtschaft des Gehorsams und des Glaubens mit noch einem dritten Begriff: Vertrauen. Denn benutzen wir sie doch mal nur einen Moment lang synonym und ersetzen in den entsprechenden Textstellen Gehorsam durch Vertrauen. Was kommt dann dabei raus? Hebräer, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Vertrauen gelernt. Und bei Abraham? Nun weiß ich, dass du Gott vertraust und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Führt uns das weiter? Ich denke schon. Wenn es nun überhaupt die Lektion unseres Lebens schlechthin wäre, die wir in unserem Leben in dieser Welt zu lernen haben, dass wir Gott gegen allen Augenschein, gegen alles, was auch andere Menschen über Gott und unseren Glauben sagen und auch gegen alle Erfahrungen, die wir selbst machen müssen und die nicht immer nur für einen gütigen Gott, einen lieben Vater im Himmel spricht, dass wir ihm dennoch gehorsam sind, weil wir ihm vertrauen, dann, denke ich, haben wir die Lektion gelernt. Auch wenn sie bitter ist. Kommen wir doch mal zu uns selbst. Ist uns das selbst nicht schon oft, mindestens aber einige Male im Leben so ergangen? Irgendetwas stand auf der Kippe. Wenn das nicht mehr wird, so haben wir gesagt oder zumindest bei uns gedacht, dann ist es aus. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann will ich auch nicht mehr weiter. Wir haben uns in solchen Situationen allein gefühlt, egal wer sonst noch um uns herum war, ohnmächtig, ausgeliefert. Wir haben gespürt, wir können nichts mehr machen. Jetzt hat ein anderer alles in der Hand. Ein anderer, ich nicht mehr. Wie ist das ausgegangen? Rückblickend, damals, in diesen Situationen deines Lebens. Vielleicht haben wir uns anderes erhofft. Aber ich behaupte, es ist gut ausgegangen. Vielleicht haben wir gebetet, bestimmt haben wir gehofft, gewiss aber haben wir gebangt. Ich glaube sonst, wenn es nicht gut ausgegangen wäre, letztlich, säßen wir nicht hier. Dann hätten wir unseren Glauben und unser Gottvertrauen an den Nagel gehängt. Dann würden wir auf den Gehorsam, der hier so gefordert wird, gepfiffen. Wenn Gott nicht wie beim Abraham noch ein Widder im Gestrüpp als Trumpf im Ärmel gehabt hätte. Denn in solchen Zeiten des Lebens steht immer auch auf dem Spiel, dass wir unseren Glauben verlieren könnten, dass Zweifel und Anfechtungen so stark werden, dass wir es nicht mehr aushalten können und dann letztlich auch unser Vertrauen auf ihn in den Wind schießen. Haben wir aber nicht. Was können wir daraus lernen? Nein, was haben wir daraus gelernt? Zunächst das, wir greifen zu kurz, wenn wir sagen, aber Gott hat Jesus doch damals gar nicht erhört. Gewiss musste er durch Leiden und Tod. Das war sein Auftrag, das war, was er für uns tun sollte und wollte. Aber er ist am Ende durch den Tod zum Leben hindurchgegangen. Nicht der Tod, nicht das Kreuz und nicht die Tränen und die Anfechtung waren das Ende, sondern die Herrlichkeit bei seinem Vater. So, ihr Lieben, kann Erhörung aussehen, wenn wir nur weiterschauen durch Gottes Augen. Und ich behaupte, genauso greifen wir zu kurz, wenn wir sagen, Gott hat mich auch nicht vor der schlimmen Situation bewahrt, damals oder erst vorgestern. Er hat dieses Unglück geschehen lassen. Er hat es zugelassen, dass ich eine Krankheit bekommen habe oder eine Behinderung oder was auch immer dein persönliches Geschick sein mag. Aber Gott hat dich damit nicht allein gelassen. Und er lässt dich damit auch nicht allein. Es gab immer wieder Leben, auch in deinem und meinem Leben, nach dem Leid, nach der Dunkelheit. Und genau hier, in den Erfahrungen, die wir schon machen durften und die Jesus gemacht hat, liegt der Grund, warum Gott das von uns sehen und haben will. Gehorsam im Sinne von Vertrauen. Ja, auch für Jesus war das eine Erfahrung, die er mehr als nur einmal in seinem Leben gemacht hat. Gott ist da. Er hilft, wenn wir nichts mehr tun können. Denken wir an all die vielen Menschen, die er heil gemacht hat und gesund. Immer wieder sagt er es ihnen, Gott hat dich geheilt. Geh, danke ihm und opfere. Oder denken wir an diese Stunde kurz vor seinem Tod in Gethsemane. Ein Engel Gottes stärkt ihn schließlich, wo er nur noch zagen und weinen kann. Und das, obwohl er Gottes Sohn war. Aus diesen Erfahrungen sollte Jesus gehorsam werden, seinem Vater vertrauen lernen. Und wir? Denken wir an die vielen Male in unserem Leben, da wir schon meinten, wir wären am Ende. Das haben wir subjektiv so empfunden und das haben wir ehrlich so empfunden und das dürfen wir auch so empfunden haben. Aber erinnern wir uns bitte, wie es immer wieder ausgegangen ist. Da kam doch wieder ein Morgen und die Sonne stieg doch wieder auf. Nach dem Unglück gab es doch wieder Zeiten, in denen wir wieder lächeln und sogar lachen lernten, Freude empfanden, trotz einiger Einschränkungen und bleibender Beschwerden. Auch für uns gilt nun, das ist geschehen, damit wir gehorsam lernen im Sinne von Gottvertrauen. Auch ich weiß nicht, wer bin ich denn? Warum Gott uns nicht mehr beschützt oder Bewahrung schenkt oder manche Dinge zulässt, die doch offensichtlich uns nicht gut tun, warum wir nicht am Leid vorbeikommen, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich weiß, dass er uns nicht allein lässt. Auch wenn wir uns einen Moment lang so fühlen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet er. Warum dürfen du und ich das nicht auch, wenn wir das so empfinden? Aber nach Karfreitag kommt Ostern. Und nach Ostern kommt Himmelfahrt. Und nach unserer Himmelfahrt dermaleinst kommt Ewigkeit. Ich will unser Leid nicht relativieren in einem verharmlosenden Sinne. Aber ich möchte es relativieren im Sinne dessen, was das Ziel unseres Glaubens ist. Und daraus kann nicht nur Trost, sondern Kraft erwachsen, das hältst du gar nicht für möglich. Bedauerlich die, die zu diesem Glauben nicht finden. Er ist dann, auch wo wir ihn nicht spüren können, ganz nah und er führt auch uns hindurch. Davon bin ich überzeugt und dafür steht unsere eigene Erfahrung. Und manche von uns haben das mehr als nur einmal in ihrem Leben erlebt. Hier liegt der Grund, warum Gott das von uns verlangt. Gehorsam. Auch wenn es ein ganz blöder Begriff ist, der uns überhaupt nicht gefällt und schmeckt. Wir haben Erfahrungen mit den bösen Tagen, mit dem Schweren, mit Schmerz und Kummer gemacht. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, auch Gottes Kraft dann immer wieder erlebt. Das wollen wir nicht ausblenden. Und dass er uns auch wieder andere Zeiten geschenkt hat. Jetzt wissen wir also, ja, ihr habt das richtig gehört, jetzt glauben wir nicht nur, jetzt wissen wir also aufgrund schon unserer eigenen Erfahrung, dass das Leben weitergeht mit Gott, mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe. Wollen uns doch nur selber ernst nehmen, oder? Deshalb heißt es hier, Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Liebe Gemeinde, selbst von seinem Sohn hat er das verlangt. Noch zu wenig. Sogar von sich selbst hat er das abverlangt. Denn für ihn gab es keinen Widder im Gestrüpp. Gehorsam, Glauben, Vertrauen. Vielleicht lüftet sich uns ja dieses Geheimnis ein wenig, warum Gott ausgerechnet Vertrauen im Sinne von Gehorsam von uns erwartet, wenn wir hier lesen, weil er Gott in Ehren hielt. Und wirklich, steht hier nicht auch die Ehre des großen Gottes auf dem Spiel, wenn wir ihm nicht abnehmen wollen, dass er uns durch alles Leid, alle Not, allen Kummer und selbst durch den Tod hindurchführen will? Wohlgemerkt, wenn wir ihm das nicht abnehmen wollten, obwohl er doch, wie wir alle schon erlebt haben, uns nicht fallen lässt. So heißt Gott gehorchen, ihm glauben und vertrauen, allemal auch ihn ehren. Und Ehren steht für Anbetung. Geht es euch auch so, dass der Begriff Anbetung so schillernd ist, weil wir immer gleich so an charismatische und pfingstlerische Höhenflüge denken, mit erhobenen Armen und fliegenden Fahnen, und dann auch schnell im Hinterkopf haben, ach, immer dieses emotionale Gefühlsgedusel des Glaubens. Anbetung im wortwörtlichen Sinne heißt Gott ehren. Und Gott zu ehren heißt dann, wenn es eng wird, am Glauben festzuhalten. Und nicht dann, wenn wir jubelnd in S-Formation hier durch die Kapelle tanzen. Er ist auferstanden und schließlich wieder zu seinem und darum auch zu unserem Vater im Himmel zurückgekehrt. Ich bin überzeugt, Gott wird auch keinen von uns enttäuschen. Unsere eigenen Erfahrungen und Gottes Ehre stehen dafür ein. Glaubst du das? Dann vertraue, dann verliert Gehorsam seine bittere Pille. Amen. Schlagen wir